Ja, so hört man mich? Ja. Genau, ich möchte euch auch alle ganz herzlich zu dem zweiten Advent begrüßen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und die Adventszeit, die wird ja immer als Wartezeit bezeichnet. Warum eigentlich? Weil die Menschen schon damals im Alten Testament auf den Messias gewartet haben und auch heute sind wir in einer Wartezeit, wir warten nämlich auf Weihnachten. Fällt es dir schwer oder leicht zu warten oder geduldig zu sein? Gerade in der Vorweihnachtszeit werden so viele Kinder ziemlich ungeduldig, ne? Viele wollen wissen, okay, was bekomme ich zu Weihnachten? Welche Überraschung erwartet mich da? Manchmal suchen die schon nach den Geschenken. Ich weiß damals von mir, wir haben immer wieder mal gesucht, wo unsere Geschenke versteckt sind und konnten es einfach nicht mehr abwarten, bis Heiligabend ist, bis die Bescherung kommt. Und wie sieht es aber bei uns Erwachsenen aus? Beispiel von so einer ganz normalen Situation: Ehemann, Ehefrau, ne, telefonieren. Ja, wo bist du? Ja, ich warte auf den Bus. Ja, okay, beeil dich. Okay, ich beeile mich beim Warten. So sind wir Menschen, so sind wir Erwachsene. Wir sagen immer wieder den Kindern, warte noch ein bisschen, warte, bis du größer bist, bis du erwachsen bist, etc. Aber selber sind wir manchmal so ziemlich ungeduldig, oder? Das Problem dabei ist, dass wir in so einer ziemlich hektischen Zeit heutzutage leben. Wir laufen von A nach B, von C nach D und so weiter, laufen viel und haben wenig Zeit, uns einfach mal innezuhalten und zu schauen und zu hören, was Gott uns vielleicht zu sagen hat. Vielleicht möchte Gott uns was Neues zeigen. Und ich möchte heute mit euch in eine Geschichte eintauchen von zwei Personen, die ziemlich lange auf eine Sache warten mussten. Wir schauen uns an, was die Personen uns über Geduld, über Warten und über Vertrauen lehren können. Lasst uns dazu einige tausend Jahre zurück in den Orient gehen. Und zwar gab es dort einen Mann, der aus einer sumerischen Kultur kam. Und er wurde herausgerufen. Und in dieser Kultur war die Familie ein sehr zentraler Bestandteil. Die Familie diente dazu da, um sich sozial, wirtschaftlich abzusichern, um Nachkommen aufzubauen, um Traditionen oder Rituale weiterzugeben und um Schutz und Sicherheit der Familienmitglieder zu gewährleisten. Damals war es halt schon ziemlich kriegerisch und da musste man zusehen, dass die ganze Familie irgendwie beschützt wird. Und da wurde ein Mann berufen, das Ganze hinter sich zu lassen. Er sollte komplett sich von seiner Familie, von seiner Verwandtschaft trennen. Und das war natürlich nicht einfach für ihn, weil er musste wirtschaftlich komplett neu umdenken. Er musste ein neues Sicherheitskonzept entwickeln. Und wenn das schon nicht genug war, dann musste er auch noch seine ganzen Rituale und seinen ganzen Glauben aufgeben. Und warum musste er das tun? Ja, ganz einfach. Gott hat es gesagt. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Genau. Als Gott Abraham befahl, aus seiner Heimatstadt herauszugehen oder auszuwandern, war er 75 Jahre alt. Stell dir mal vor, du wärst 75 und müsstest jetzt irgendwo umziehen. Und du weißt, deine ganzen Kinder sind da, Enkelkinder sind da, deine ganze Verwandtschaft, Familie ist da, deine ganzen Angehörigen sind da. Und du musstest einmal komplett irgendwo hinziehen, du weißt nicht wohin, aber du müsstest jetzt einmal komplett von null anfangen. Ich denke, einige von uns haben das hinter uns, ne? Auch wir sind aus Kasachstan hergekommen, haben hier von null angefangen. Aber das war etwas anderes. Mir war es egal, ich war so ein kleiner Junge noch. Meine Eltern, die waren okay, die waren vielleicht so in meinem jetzigen Alter. Das ist auch noch irgendwo möglich. Aber mit 75, das ist schon eine, ich würde sagen, eine große Herausforderung. Naja, aber wenn Gott ruft, dann muss ich gehen. Und hier hieß Abraham noch, oder Abraham noch Abram. Und das war seine erste Begegnung mit Gott. Und hier gab Gott ihm ein Versprechen, nämlich ihn zu segnen, ihn zu mehren und aus ihm ein großes Volk zu machen. Und dann kurze Zeit später, als der Abraham schon unterwegs war, dann erschien ihm Gott noch ein zweites Mal. Da erschien der Herr dem Abraham noch und sprach: Deine Nachkommen will ich dieses Land geben. Es war schon eine sportliche Aktion, muss ich sagen. Wenn man bedenkt, dass Abraham, wie gesagt, 75 Jahre alt war, seine Frau war 10 Jahre jünger, also 65, und die beiden sollten irgendwann Nachwuchs bekommen. In den weiteren Kapiteln lesen wir immer wieder, dass Gott dem Abraham immer wieder versprach, dass er Nachkommen bekommen wird. Naja, das Warten war anfangs nicht so schwer. Sie haben sich gefragt, hey, wann passiert es? Weil, ich meine, wenn jemand einem ein Versprechen gibt, dann erwartet man nicht, dass es Jahre dauern wird. Okay, vielleicht bei einem Jungen, okay, Papa, ich will Auto fahren, ja, warte, bis du 18 wirst. Das sind dann schon ein paar Jahre, die der Junge dann warten müsste, aber das ist eigentlich nicht so gang und gäbe. Wenn ich jetzt meiner Tochter irgendwas verspreche, dann betrifft es entweder heute oder morgen, aber nicht eine ungewisse Zeit. Und ich denke auch nicht, dass Abraham und Sarah sich auf so eine lange Zeit eingestellt haben. Und so vergingen die Jahre, ein Jahr nach dem anderen verging und Sarah guckte schon auf ihre biologische Uhr, die wird auch nicht jünger. Wann passiert es endlich? Wann bekommen wir unseren Nachwuchs? Wann erfüllt Gott endlich mal sein Versprechen? Naja, nachdem 10 Jahre vergangen sind, das heißt, Sarah war jetzt 75, da hatte sie keine Geduld mehr. Was auch so ein bisschen verständlich ist, oder? Warte du mal 10 Jahre auf ein Versprechen und es erfüllt sich nicht. Da geben wir wahrscheinlich auch die Hoffnung ziemlich schnell auf, oder? So war es auch bei Sarah. Sie sagte dann dem Abraham, ey, hier, ich habe eine Sklavin, zeuge mit ihr ein Kind, damit ich es nachher mein eigenes Kind nennen kann. Und hier wollte Sarah einfach mal so ein bisschen selber nachhelfen. In der damaligen Zeit war es eigentlich gang und gäbe, war es normal, dass man einen Sklaven quasi als Surrogatmutter verwendet hatte. Das heißt, die Idee war damals gar nicht so ungewöhnlich. Das heißt, wenn eine Frau irgendwie keine Kinder gebären konnte, dann hat sie einfach eine Sklavin genommen, die quasi als Leihmutter war. Und das Kind, was daraus entsteht, würde dann rechtlich der Herrin gehören. Und naja, sie dachte sich wahrscheinlich, wenn Gott irgendwie nicht hilft, dann muss ich vielleicht noch ein bisschen nachhelfen. Vielleicht will Gott, dass ich ein wenig nachhelfe. Ne? Er hat mir ja einen Verstand gegeben. Wie lange soll ich denn noch warten? Ich werde ja auch nie mehr jünger und meine biologische Uhr ist auch schon abgelaufen. Ich weiß nicht, kommt es dir bekannt vor, dass du mal in einigen Situationen in deinem Leben mal nachgeholfen hast, obwohl du eigentlich warten solltest? Ich kenne das auch aus meinem Leben. In manchen Bereichen bin ich so ziemlich ungeduldig. Gerade wenn es um meine Zukunft irgendwo geht. Ich wollte mal was kaufen und habe alles dafür getan, dass ich das kaufen kann, aber irgendwie hat Gott gesagt, nö, ich will nicht, dass du das kaufst. Dann habe ich gedacht, ja komm, ich habe irgendwie keine Antwort, so konkrete Antwort bekommen. Dann sage ich, ja, ich fange einfach mal an, gucke, was sich so ergibt. Aber Gott hat gesagt, nein. So, und dann bringt es auch nichts, mal nachzuhelfen, weil Sarah hat nachgeholfen und die Folgen kamen später. Und an dieser Stelle möchte ich dir etwas ganz Wichtiges sagen. Also bitte hör ganz genau zu. Und zwar, Gott enthüllt dir die Vision für dein Leben. Doch den Weg dorthin, den zeigt er dir nicht im Detail. Und darin liegt ein bedeutender Grund verborgen. Und zwar habe ich das anhand eines Bildes mal mitgebracht. Die Vision, die Gott uns gibt, ist quasi das Ziel. Der Plan, er ist der Weg vom Start bis zum Ziel. Der Plan, er repräsentiert den Prozess, der dich zu einem Ziel hinführt. Das heißt, Gott möchte dir das Ziel offenbaren, so wie er es damals Abraham offenbart hat, als er ihm versprochen hat, dass ein großes Volk aus ihm entstehen wird. Also das ist das Ziel. Ebenso zeigt Gott jedem von uns unser individuelles Ziel. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber warum nicht? Weil wenn er seinen Plan preisgeben würde, könnten wir ihm sagen, weißt du was, Gott, vergiss lieber das Ziel. Ich will das nicht erreichen. Denn der Plan, er dient als Vorbereitung für das Ziel, oder? Wenn Abraham zum Beispiel im Voraus gewusst hätte, dass er 25 Jahre auf seinen Sohn warten müsste, dass er Kriege führen müsste, dass er seinen Sohn opfern, dass er Hunger leiden müsste, hätte er vielleicht zu Gott sagen können, weißt du was, Gott, sorry, vergiss bitte das Ziel, ich möchte dieses Ziel nicht erreichen. Und deswegen bleibt dein Plan für ein Geheimnis. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen. Egal an welchem Punkt du dich gerade befindest, es ist ein integraler Bestandteil des Plans. Und wie gut war es, dass Abraham und Sarah Gottes zeitlichen Plan nicht kannten. Man kann es ganz gut für so eine Rennstrecke, wenn so ein Läufer einen Sportler trainiert, ne, er trainiert dafür, für den Wettkampf. Und wenn er jetzt zum Beispiel im Voraus wissen würde, okay, ey, nach 10 Metern bekomme ich eine Zerrung, danach nach 20 Metern bekomme ich den Seitenstich, danach werde ich stolpern, dann werde ich hinfallen, dann werde ich meine Knie mir aufschlagen. Wahrscheinlich hätten der eine oder andere dann gesagt, nee, komm, das lohnt sich nicht, diese Verletzungen zu haben. Ne? Und genauso ist es mit unserem Leben, ne? Mit dem Plan. Gott hat einen Plan mit uns und auch damals mit Sarah und Abraham. Und durch diese Unwissenheit, dadurch, dass Abraham nicht wusste den genauen Plan, wurde er zum Vorbild für uns. Und zwar, Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Abraham hat Gott keine Vorwürfe gemacht. Wieso müssen wir so lange warten oder Gott, wann erfüllst du endlich mal dein Versprechen? Nein, sondern er vertraute Gott. Und Gott brachte Abraham und Sarah in einen Prozess des Wachstums hinein. Sie hatten ein Ziel und eine Vision bekommen, kannten aber keine Details. Alles, was zwischen dem Versprechen und der tatsächlichen Geburt von Isaak passierte, diente dazu, um zu wachsen, zu reifen, auch Wohlstand aufzubauen. Und Abraham hatte überhaupt gar keinen Plan gehabt, wann Gott sein Versprechen erfüllt. Und dennoch glaubte er, dass Gott ihm Nachkommen schenken wird. Ich denke, dass es, wie gesagt, grundsätzlich ziemlich leicht ist, eine kurze Zeit geduldig zu sein und zu warten. Aber je länger es dauert, desto ungeduldiger werden wir. Und dann vergingen wieder einige Jahre und Abraham wurde 100 Jahre alt. Und dann kommt Gott wieder zu ihm und sagt ihm Folgendes. Und Gott sprach abermals zu Abraham. Du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen und Völker sollen aus ihr werden und Könige und über viele Völker. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismael möchte leben bleiben vor dir. Da sprach Gott, nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen und mit ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten und mit seinem Geschlecht nach ihm. Oh. Genau. Hier lesen wir, dass Abraham schon so irgendwie die Hoffnung so ein bisschen aufgegeben hatte. Beziehungsweise er dachte, hey komm, wir haben Ismael, er könnte ja der Nachkomme sein, von dem Gott eigentlich geredet hat. Er hatte irgendwie keine richtige Hoffnung gemacht, weil es auch rein logisch nicht mehr möglich war. Er war 100 Jahre alt und Sarah 90. Und hier lernen wir einige ganz wichtige Sachen über Abraham und über Gott. Und zwar, wir lernen über Gottes Souveränität und seine Verheißungen. Das heißt, die Passage zeigt Gottes Souveränität über das Leben des Menschen und seine Fähigkeiten, seine Verheißungen zu erfüllen. Gott ändert den Namen von Sarai zu Sarah und bestätigt nochmal seine Absicht, dass Abraham und Sarah einen Sohn bekommen, obwohl sie sehr alt sind. Das heißt, bei Gott ist nichts unmöglich. Dann, was lehrt es uns die Passage über Glaube und Zweifel? Und zwar Abrahams Reaktion, nämlich so sein Lachen und so ein bisschen so Zweifel. Hey, mit 90 Jahren noch ein Kind bekommen, das ist ein bisschen unmöglich. Ne? Aber es zeigt einfach, dass den menschlichen Aspekt des Glaubens. Das heißt, es verdeutlicht, dass Glaube nicht immer ohne Zweifel kommt. Aber wichtig ist, dass wir trotz der Zweifel an Gottes Verheißungen uns festhalten. Drittens, Gottes spezifische Pläne. Und zwar Gott bekräftigt noch einmal ganz konkret, dass Isaak, der Geborene, von Sarah Geborene, dass er der Träger des neuen Bundes sein wird. Und das zeigt, dass Gott wirklich konkrete, spezifische Ziele hat. Und dass seine Handlungen und seine Pläne einen tieferen Zweck erfüllen. Manchmal verstehen wir Gottes Handeln überhaupt nicht. Wir stehen wie so ein Ochse vom Berg und haben keine Ahnung, was will Gott uns jetzt damit zeigen. Aber Gott, er hat einen übergeordneten Plan. Und viertens, die Abhängigkeit von Gottes Verheißungen. Obwohl Abraham schon einen Sohn hatte, wollte Gott durch Sarah einen besonderen Bund und Nachkommen schaffen. Und das lehrt uns einfach, wie wichtig es ist, auf Gottes Verheißungen zu verlassen und nicht auf irgendwelche menschliche Lösungen und Vorstellungen zu vertrauen. Gott wollte, dass Abraham und Sarah seinen Worten Glauben schenken. Und zuerst wollte Gott, dass Abraham an sein Versprechen glaubt und danach Sarah. Und im nächsten Kapitel, da begegnet Gott Abraham und Sarah ganz persönlich. Und der Herr erschien ihm im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Da sprachen sie zu ihm, wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete, drinnen im Zelt. Da sprach er, ich will wieder zu dir kommen übers Jahr, siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt, so dass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach, nun ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen und mein Herr ist auch alt. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, die ich doch alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen, übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, es ist nicht so, du hast gelacht. Ich finde es echt spannend, dass Gott persönlich auf die Erde kommt, um Abraham und Sarah diese Nachricht mitzuteilen, dass sie endlich in einem Jahr das Baby bekommen werden. Es gibt verschiedene Auslegungen dazu, wer diese drei Personen gewesen sein könnten. Aber eins wissen wir auf jeden Fall, es war Gott. Gott macht sich persönlich auf den Weg, um den kleinen Abraham und die kleine Sarah zu besuchen und ihm seine Pläne mitzuteilen. Weiß ich, kommt dir die Geschichte irgendwie bekannt vor? Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in der Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Auch hier gibt der Engel Gabriel der Maria ein Ziel bzw. eine Vision. Er gibt ihr auch zwar eine Zeitangabe, wann der Messias geboren wird, aber er hat ihr nicht den Plan mitgeteilt. Gott weiß ganz genau, wie wir Menschen denken und handeln würden, wenn wir Gottes genauen Pläne kennen würden. Die meisten hätten dann, wie gesagt, zu Gott gesagt, Gott, ich möchte das Ziel nicht haben. Gib mir bitte ein anderes Ziel, ein Ziel, was vielleicht nicht so kompliziert ist, ein Ziel, wo der Plan ein einfacher ist, wo ich nicht so viel tun muss, wo ich nicht so viele Schmerzen erleiden muss. Wie auf einer Rennbahn, wenn der Sportler sagen will, boah, ich will mir den Weg leichter machen, ich will einfach spazieren gehen und zum Ziel rein und gewinnen. Aber das wird nicht möglich sein. Der muss laufen, er muss kämpfen. Und so ticken wir Menschen. Aber zum Glück kennen wir nicht den Plan Gottes. Und deshalb bleibt deine und meine Zukunft richtig spannend. Das Interessante ist, dass Jesus der einzige Mensch war, der den genauen Plan Gottes kannte. Wie bei dem Läufer, wenn er weiß, ey, in fünf Metern stolper ich, da bekomme ich aufgeschlagene Knie. Nach 10 Metern bekomme ich ein Seitenstechen. Nach 20 Metern bekomme ich Durst. Nach 25 Metern bekomme ich Hunger und so weiter. Das ist genauso, wenn ein Läufer ganz genau weiß, wann er hinfallen wird, wann er Schmerzen erleiden wird, wann er kämpfen muss und so weiter. Der gesamte Plan lag vor Jesus offen und er wusste, wann genau etwas passieren wird. Er wusste ganz genau, was er erleben wird und wie er sterben wird. Und trotzdem ist er diesen Weg gegangen. Er hat diesen Plan ganz genau befolgt. Keiner von uns Menschen hätte das gekonnt. Wir hätten zu Gott gesagt, Gott, gib mir bitte einen anderen Plan. Willst du immer noch den Plan, deinen eigenen Plan wissen oder nicht? Meine Frage an dich jetzt ist, sollen wir jetzt bei Gott bitten, dass er uns mehr Geduld schenkt? Oder sollen wir ihn bitten, dass er uns mehr Vertrauen schenkt? Wenn du jetzt bei Gott um mehr Geduld bittest, meinst du, Gott würde dir dann mehr Geduld schenken? Oder wenn du bei Gott um mehr Vertrauen bittest, würde er dir mehr Vertrauen schenken? Oder gibt er dir vielleicht eher die Gelegenheit, geduldiger zu sein, geduldig sein zu lernen? Oder würde er dir Gelegenheiten geben, dein Vertrauen zu beweisen an ihn? Und aus diesem Grund kannst du Gott vertrauen, trotz Ungewissheit. Auch wenn du wie Abraham oder Sarah nicht den genauen Plan Gottes kennst, kannst du ihm dennoch vertrauen. Mein Wunsch für dich ist, dass dein Vertrauen zu Gott wächst, auch wenn dein Weg unklar ist. Zweitens, Gott wird dir Gelegenheiten geben, wo du deine Geduld unter Beweis stellen kannst. Das heißt, wenn du in deiner persönlichen Wartezeit bist, sei es auf eine Antwort Gottes oder irgendeine Verheißung oder eine Erfüllung von Versprechen, dann sei in diesen Zeiten besonders geduldig und vertraue darauf, dass Gottes Timing wirklich perfekt ist. Drittens, vermeide selbstgemachte Lösungen. Wenn du aus irgendwelchen Gründen irgendwie ungeduldig werden solltest, gerate bitte nicht in Versuchung, nach selbstgemachten Lösungen zu suchen. Abraham und Sarah haben es versucht, indem sie den Plan Gottes etwas beschleunigen wollten, was aber nachher zu Komplikationen geführt hatte. Dass Isaac und Ismael sich im Krieg befanden, das gab dann einige Komplikationen. Und zuletzt möchte ich, dass wir den Fokus auf die Rolle des Glaubens legen. Glaube bedeutet nicht, ohne Zweifel zu sein, sondern trotz Zweifeln an Gottes Verheißungen festzuhalten. Abraham, der oft als Mann des Glaubens bezeichnet wird, hatte natürlich seine Momente des Zweifels und der Unsicherheit. Und dennoch bleibt er uns ein Beispiel dafür, dass man trotz aller Zweifel an Gottes Wort festhalten kann. Und heute möchte ich dich dazu ermutigen, dass du ein Mann oder eine Frau des Glaubens bist. Inmitten von Unsicherheiten und Zweifeln, dass wir uns an Gottes Verheißungen festhalten. Amen.